Advent in den Lüdenscheider Nachrichten. Da hat man ja vorher sich schon über einen Adventskalender wie Hunde mit Trockenknöchelchen die Nase gerümpft. Dann schreibt der Reporter, heute sehe ich im Schaufenster in der Bäckerei einen Adventskalender nicht mit biblischen Motiven verziert, sondern mit dem schwarz-gelben Borussen-Emblem aus Dortmund. Offenbar ist diese vorweihnachtliche Gabe mit dem alten Lied Das Tor macht weit in Zusammenhang zu bringen. Dortmund hat nicht so Probleme, obwohl am letzten Wochenende war es schon, wo Köln 2 eingeschenkt hat. Sehr überraschend, Schalke hat eher Probleme, da leidet mein Sohn gerade darunter. Die kriegen jede Woche mindestens 5, habe ich den Eindruck, eingeschenkt. Die Tor macht weit, da ist bei manchen Fußballfans wirklich, da denken die wirklich dran. Ja, ich hoffe, uns allen geht es im Advent gerade gut, wenn wir jetzt die nächsten Wochen überblicken. Ich hoffe, der ein oder andere erlebt ruhigere Zeiten, anders als das in diesem Clip hier deutlich wird. Ich sehne mich so nach Ruhe, Stille und Besinnlichkeit. Ach, Liebes, wenn der Advent erstmal vorüber ist. Manche erleben den Advent gerade als eine ganz, ganz stressige Zeit. Ich weiß nicht, wie es dir, wie es Ihnen geht damit. Bei mir ist es manchmal so. Denn genau dazu hat die Kirche im Lauf der Kirchengeschichte den Advent gedacht. Im 11. Jahrhundert fing das an, dass man so die 4 Sonntage vor Weihnachten als Adventstage herausgebildet hat. Und sie sollten 4 Wochen lang auf Weihnachten vorbereiten. Und eher verhalten, ruhig, besinnlich, also möglichst nicht laut und umtriebig gestaltet werden. Und in dieser Zeit wurden oft dann prophetische Texte gelesen, aus den Propheten Micha oder Zacharja oder Maleachi oder Jesaja vor allen Dingen. Alles Texte, die von dem Nachfolger des legendären Königs David, der einmal kommen sollte, dem Messias, dem Gesalbten, dem König der Zukunft redeten, vom Knecht Gottes, wie er oft in Jesaja genannt wird. Also vorbereitend auf das Kommen Jesu in diese Welt. Interessant ist, dass diese Texte sich auf das Kommen Jesu beziehen, also nicht nur auf seine Geburt, sondern auch auf sein zweites Kommen. Schon damals im Alten Testament. Und da sollten Christen in Adventszeit sich immer wieder beschäftigen mit dem Kommen von Jesus in diese Welt, mit dem ersten Kommen und mit dem zweiten Kommen Jesu. Zum Beispiel an einem der Adventssonntage bedenken die Christen, dass Jesus gekommen ist, um zu leiden, zu sterben und auferstehen. An einem anderen Adventssonntag bedenken die Christen, dass Jesus als Mensch gekommen ist. Am dritten Sonntag wird in den Mittelpunkt gestellt, dass Jesus zu den Menschen gekommen ist, um ihnen äußerlich und innerlich zu dienen. Und an dem vierten meistens, dass Jesus am Ende der Tage wiederkommen wird. Immer 4-mal verschiedene Aspekte vom Kommen Jesu im Advent. Und mit diesen 4 Sonntagen ist die gesamte christliche Botschaft im Grunde genommen abgebildet. Alles, was die Christen im ganzen Jahr verkündigen sollen, ist in diesen 4 Adventssonntagen zusammengefasst, wie ein Extrakt. Deswegen ist die Adventszeit so wichtig, auch für die gesamte Christenheit, für uns als Christen, da nochmal bewusst zu werden, woran glauben wir eigentlich? Was ist worauf gründen wir unser Leben? Mit dem Weihnachtsfest beginnt dann die Entfaltung und in den Evangelien lesen wir von einer Reihe von Menschen, die quasi Adventsmenschen waren, sich auf das Kommen Jesu vorbereitet haben und von ganz vielen, die das nicht gemacht haben. Einige total überrascht waren, dass er da ist, von dem sie so oft gehört haben. Und ich möchte uns heute Morgen ein Seniorenpaar vorstellen, das schon über 70 Jahre vermutlich alt ist. Der ein oder andere kann sich hier vielleicht identifizieren mit diesen beiden. Und wir finden diese Geschichte im Evangelium vom Historiker Lukas. Lukas, der ganz am Anfang im ersten Kapitel seiner Geschichte von diesem Ehepaar spricht. Das ist ein etwas längerer Text, den ich trotzdem gerne lesen möchte und um es hineinzunehmen, diese ganze Situation, in der dieses Paar und vor allen Dingen der Mann, um den es dort geht, Zacharias, in der er sich befindet. Da heißt es bei Lukas, Kapitel 1, die Verse 5 bis 25. In der Zeit, als Herodes König von Juda war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung von Abia gehörte. Seine Frau stammte, wie er, aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Übrigens, typisch Lukas, das ist ein Historiker, der bringt erstmal historische Daten drumherum, um auch zu zeigen, dass er hier nicht eine nette Geschichte wie ein Märchen erzählt, sondern dass das mit Fakten zu tun hat. Mit echten Fakten. Und da schreibt er weiter, Vers 6, beide lebten so, wie es Gott gefiel. Oder in einer anderen Übersetzung, gottesfürchtig. Also in der Gegenwart Gottes lebend. Sie hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren sie beide alt. Einmal, als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah auf ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak, wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen. Und schon im Mutterleib wird er von dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden die Herzen der Väter den Kindern sich zuwenden. Und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Zacharias sagte zu dem Engel, woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Der Engel erwiderte, ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreten. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Draußen wartete das Volk auf Zacharias und alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er machte sich ihnen durch Zeichen verständlich, blieb aber stumm. Als sein Priesterdienst zu Ende war, kehrte Zacharias nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Die ersten 5 Monate verbrachte sie in völliger Zurückgezogenheit. Sie sagte, der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachteten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Lange Geschichte, aber es passt sehr, sehr gut in unsere Adventszeit. Das ist eine richtige Adventsgeschichte. Bekommen wir sehr anschaulich gezeigt, wie Gott in das Leben von Menschen einbrechen kann. Und so habe ich das auch genannt. Wenn Gott in dein Leben einbricht, so lernen wir das bei Zacharias, wie das hier passiert, wenn Gott das macht. Er kann nämlich einbrechen, selbst in dunkelsten Zeiten unseres Lebens. Und das ist hier schon gleich am Anfang typisch für Lukas, wie ich eben gerade sagte. Er beschreibt uns sehr detailliert die Zeit, in der sich unsere Geschichte abspielt. Und stellt die Protagonisten dieser Story vor hier, kann man sagen. Er erwähnt zum Beispiel Herodes. Herodes, der König in Juda war. Allein dieser Halbsatz offenbart ganz viel Elend, in dem Zacharias aufwächst oder lebt. Denn Herodes der Große, er war ja eigentlich nicht so ein richtiger Jude, von seiner Abstammung an Edomiter. also eben kein Jude. Dieser König war ein grausamer, skrupelloser Herrscher. Sein ganzes Leben hinterlässt quasi so eine Blutspur. Von ihm ist bekannt, dass er eines Tages von den 70 Mitgliedern des Hohen Rates, quasi das höchste richterliche Gremium in Israel, 45 davon einfach mal grausam hinrichten lässt und diese Plätze mit Leuten, die ihm besser gefallen, ersetzt. Er war zigmal verheiratet, seine vielen Ehefrauen und seine Söhne konnten sich niemals ihres Lebens sicher sein. Einige von ihnen waren es auch nicht und sie hatte auch hinrichten lassen. Im Grunde genommen ein grausamer Tyrann, der auch in politisch dunklen Zeiten herrscht. In dieser Zeit lebt Zacharias. Aber auch die geistliche Landschaft sah düster aus in dieser Zeit. Seit sage und schreibe, seit 400 Jahren hatte Gott nicht mehr zum Volk Israel durch Propheten geredet. Als würde Gott 400 Jahre schweigen. Selbst in der dunkelsten Zeit der Geschichte Israels, in der Zeit der Richter, wo es heißt, jeder machte, was ihm gefiel, wo ständig Gott das Volk strafen musste, selbst da gab es keine 100 Jahre, wo Gott nicht geredet hat. 400 Jahre Schweigen Gottes in diesem Volk. Die letzten Worte von Gott hat der Prophet Maleachi weitergegeben. Im letzten Buch des Alten Testaments, da heißt es, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, in Anführungsstrichen muss man das sehen, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern. Das waren die letzten Worte im Buch Maleachi. 400 Jahre danach redet Gott nicht mehr. Man kann sagen, Zacharias wuchs und lebte in einer politisch, gesellschaftlich, religiös ziemlich düsteren Zeit. Aber sie leben vor Gott. Vers 6 heißt es hier, beide lebten so, wie es Gott gefiel. Also wir leben gerade auch in einer geistlich düsteren Zeit. Meine Frau, die beschäftigt sich gerade in ihrer Promotion auch mit dem Thema, wie Jugendliche heute mit dem Glauben aufwachsen. Hochinteressantes Thema. Es ist die erste Generation, die heute aufwächst an jungen Leuten, die fast keinen Bezug mehr zur Kirche hat. Schon die Eltern hatten schon wenig Bezug zur Kirche. Viele sind nur noch dabei, weil sie einfach reingeboren wurden. Aber jetzt die Generation lebt komplett auf. Und zwar nicht nur ohne Kirche, sondern auch ohne Glauben. Heute ist es richtig interessant, mal mit jungen Leuten über den Glauben zu reden, weil es cool ist. Also interessant, weil man kennt es nicht. Früher hat man immer noch abgewunken. Ich habe da mit dem religiösen Quatsch nichts mehr zu schaffen. Aber heute ist es schon fast cool. Man kann locker auf einer Party über den Glauben reden. Weil keiner mehr Bezug dazu hat. Sie haben schon Eltern nicht mehr erlebt, die mit Kirche was zu tun hätten, geschweige denn, dass sie irgendjemand kennen, der mit Jesus lebt, lebendig ist. Man kann sagen, in so einer ganz ähnlichen Zeit wachsen Zacharias und seine Frau auf. Und trotzdem leben sie so, wie es Gott gefällt, in der Gegenwart Gottes. Zwei Menschen, die alt geworden sind, miteinander und mit Gott. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend hier. Trotz der äußeren Umstände, trotz der persönlichen Probleme, denn auch auf dem Leben von Zacharias und Elisabeth liegt eine große Tragik. Und die wird von Lukas hier gleich angesprochen. Eine Tragik, die schon heute für manche furchtbar ist, aber damals war das eine absolute Tragik. Nämlich eine Katastrophe, keine Kinder zu haben. Eine Frau wurde damals nur danach gemessen, ob sie Kinder hatte oder nicht. Sie bedeutete absolut nichts ohne Kinder. Sie haben offensichtlich den tiefen Wunsch, aber dieser Wunsch war nie in Erfüllung gegangen. Ich kann mir nur vorstellen, sie haben jahrelang Gott angefleht, ihnen Kinder zu schenken. ihm sicher häufig in den Ohren gelegen. Und zu dem persönlichen Schmerz, den sie versuchen gemeinsam zu tragen, kommt auch noch das Unverständnis der Umgebung. Teilweise Verachtung, die da kam. Kinderlosigkeit war damals ein Grund zu einer Scheidung. Obwohl Scheidung eigentlich verboten war, aber da haben die Juden da eine Ausnahme gemacht. Vor allen Dingen das Bodenpersonal Gottes war da nicht besonders ruhmreich. Die jüdischen Schriftgelehrten, die Theologen der Zeit von Jesus, listen an einer Stelle 7 Gruppen von Menschen auf, die Gott verworfen hat. Und raten wir mal, wer ganz oben steht. Die Liste beginnt mit dem Juden, der kein Weib hat, und dem Juden, der ein Weib, aber keine Kinder hat. Das waren die Gruppen, die am meisten von Gott verworfen galten. Und Elisabeth war eine von ihnen. Die Frau eines Priesters. Von Gott verworfen, was für ein zusätzlicher Schmerz für Zacharias und Elisabeth. Die doch mit ganzem Herzen Gott dienten. Wie oft kommt da diese Frage, Gott, wir dienen dir doch mit, warum beschenkst du uns nicht? Warum segnest du uns nicht? Wie es manchmal uns auch geht. Wir kriegen das nicht zusammen, wir wollen ganz nah an Gott dranbleiben, aber da gibt es so viele Dinge, die Gott scheinbar nicht erhört. Eine so richtige Adventsgeschichte. Dabei haben sie von einem Monat zum anderen, von einem Jahr zum nächsten gehofft und gehofft und gehofft und immer wieder enttäuscht worden. Und inzwischen ist die biologische Uhr abgelaufen. Da tut sich nichts mehr, das wissen sie. Beide haben resigniert, sich in Gottes Willen gefügt, auch wenn sie ihn nicht verstehen. Alle Erwartungen, Eltern zu werden, haben sie abgehakt. Ihnen ist klar, da wird auch nichts mehr draus. Mitten in diese Situation, die äußerlich und innerlich so niederdrückend ist, vielleicht so schmerzig und frustrierend ist, bricht Gott ein. Und das ist, was ich hier gesehen habe. Selbst in dunkelsten Zeiten unseres Lebens bricht Gott manchmal ein. Und wenn ich die Bibel durchschaue, so einfach scanne, sehe ich, dass er das nicht nur hier macht, sondern immer wieder bei seinen Kindern, bei seinen Töchtern und Söhnen. Und deswegen sind solche Psalmen wie 34, Vers 19, enthalten so ermutigende Sätze, wo Gott sagt, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und ich hoffe, im Advent ist das eine Ermutigung für dich. Vielleicht bist du auch nicht so gut in den Advent gestartet. Wenn man sich die Nachrichten anguckt, es ist so viel Niederschmetterndes, Ernüchterndes in dieser Welt zugange. Wir leben in einer richtig chaotischen Welt. Und manchmal müssen wir gar nicht woanders hingucken, die Nachrichten gucken, manchmal müssen wir einfach nur in unser Leben reinschauen. Und da gibt es so viele Dinge, die nicht geklärt sind, wo Fragen übrig sind. Gerade vor Weihnachten scheint sich das zu häufen, in der Welt und dann auch in unserem Leben. Vielleicht gehst du auch gerade durch eine schwere Zeit. Und deswegen lass dich dann ermutigen in dieser Adventszeit durch Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist nahe, ich sage dir, der du zerbrochenen Herzens bist. Er hilft dir, wenn du ein zerschlagenes Gemüt hast. Stell dir vor, Gott will auch bei dir einbrechen in deiner Zeit, in der dunkelsten Zeit deines Lebens vielleicht. Stell dir das mal vor. Und meistens macht er das mitten in deinem Alltag. Und das ist hier bei Zacharias ebenfalls der Fall. Er ist ja einer der vielen Priester in Israel. Und in Israel ist das so geregelt. Einer von 12 Stämmen, nämlich der Stamm Levi, war für den ganzen Tempeldienst zuständig. So war das geregelt. Alle, die von Aaron, dem Bruder von Mose, abstammen, sein gesamter Stamm war nur dafür da, den Priesterdienst zu vollziehen. Waren automatisch Priester. Sie brauchten sich über die Berufsausbildung keine Gedanken zu machen. Das war geregelt, bei denen zumindest. Und alle anderen Stämme mussten die quasi mitversorgen. Sie sollten praktisch im Lauf des Jahres den kultischen Dienst im Tempel wahrnehmen. Und zur Zeit von Zacharias gab es 20.000 Priester. Nur mal, dass wir eine Vorstellung haben. Und die werden im Lauf des ganzen Jahres schön aufgeteilt. Kann man sich ausrechnen, 20.000 zu 365. So, und es gab 24 Dienstgruppen von Priestern, sogenannte Ordnungen, und je 1.000 eine Ordnung. Zacharias gehörte zur Ordnung von Abia, sagt Lukas hier sehr klar, ja, bringt da die Fakten. Nur beim Passafest, an Pfingsten und beim Laubhüttenfest, das waren so ganz wichtige Feste in Israel, da versahen alle Priester zusammen ihren Dienst. Können wir uns vorstellen, was da los war in Jerusalem? Allein die Priester, die da alle zusammenkamen. Eine richtige Pastorenkonferenz in Jerusalem mit Tausenden an Gläubigen, denen sie dienten. Während des ganzen übrigen Jahres tun die Priester jährlich zweimal je eine Woche Dienst. Man musste quasi dann aus ihrem Land, wo sie wohnten, anreisen und eine Woche Arbeitsdienst machen am Tempel. Und solch ein Dienst war für einen Priester der Höhepunkt des Jahres. Und sobald man in Jerusalem ankam, da wurden die ganzen einzelnen Dienste, die da zu machen waren in der Woche, verteilt. Und zwar durch Los, wie es hier steht. So wurden jeden Abend und jeden Morgen und jeden Abend für das ganze Volk auf dem Altar ein Opfer gebracht. Ein Brandopfer, ein weibliches einjähriges Lamm, dann ein Speisopfer aus Mehl und Öl und ein Weinopfer. Vor dem Morgen- und dem Abendopfer wird auf einem besonderen Altar ein Weihrauch angezündet, sodass die dargebrachten Opfer und der Weihrauch süß duftend zu Gott aufsteigen sollen. Da sollte ein guter Geruch in der Nase Gottes sein. Das ist auch schon ein tolles Bild, ne? Man will Gott einen guten Geruch vermitteln von dem, was da auf der Erde passiert. Und jeder Priester hat davon geträumt, einmal ausgelost zu werden, nicht um die Tempelvorhänge zu waschen, das war auch notwendig, und zu bügeln, den Tempelmüll zu entsorgen. Nein, sondern nach dem Opfer am Abend den Altar auch nicht zu schrubben, sondern beim Morgen- und Abendopfer mal die wichtigste Rolle zu spielen. Weil bei 1.000 Leuten ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass man ausgelost wird. Alles wurde eben durch Los entschieden. Und wenn man als einer von 1.000 Priestern einmal im Jahr oder im Leben mal dieses Weihrauch entzünden kann, das war der Sechser im Lotto. An diesem Tag hat Zacharias den Sechser im Lotto und darf das machen. Vielleicht hat er jahrelang, Jahrzehnte im Hintergrund gedient. Wie gesagt, diese Hintergrundarbeiten, die auch gemacht werden mussten. Ja, ganz treu gemacht. Sicher für Gott, dem er mit ganzem Herzen dient, hat er diese Aufgaben gemacht. Und auch den Menschen, die er auch liebte, zumindest sehr wahrscheinlich die meisten. Vielleicht nicht alle, aber egal. Jetzt hat er auf jeden Fall das große Los. Und jetzt ist er sicher aufgeregt, alles richtig zu machen. Hier heißt es in Vers 9 und 10, und er ging in den Tempel des Herrn, und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räuchopfers. Doch an diesem Morgen mischt sich in diese unbeschreibliche Begeisterung und Lukas spürt das heraus und beschreibt es. In diese Begeisterung mischt sich auch dieser Schmerz. Der größte Schmerz seines Lebens. Und vielleicht kennst du das ja auch. Man versucht dann in solchen Momenten diesen Schmerz zu verdrängen, der da kommt. Man schafft es aber nicht immer. Und wenn wir diese Geschichte schauen, war das offensichtlich bei Zacharias auch so. Während er seinen Dienst, diesen unbeschreiblich tollen Dienst vollzieht, ist da dieser Schmerz ganz tief. Während er betet, während er die Handlungen vollzieht, während seinem Dienst, mitten in seinem Alltag, kommt aber Gott mit hinein. Und das ist, was hier so unterstrichen wird. Und wenn ich die Bibel zur Hand nehme, sehe ich das immer wieder bei den Männern und Frauen Gottes, dass Gott genau im Alltag zu denen spricht. Gott braucht keine Kirche, er braucht keine besondere sakrale Umgebung, um uns zu begegnen. Ich glaube, er liebt es sogar am meisten, uns im Alltag zu begegnen und nicht in einem sakralen Ort. Wenn wir das so schauen, man kann Gottes Stimme hören auf einem Acker, wie David, der dort seine Schafe hütet. Er kann auf der Tenne sein, wo Gideon das Korn drischt, wie es im Alten Testament beschrieben wird. Oder am See, wo Petrus und seine Freunde ihre Netze flicken, mitten in ihrer Arbeit. Oder bei dir im Büro am Schreibtisch. Oder am Krankenlager, wo du bist und als Krankenschwester dienst. Oder als Student an deiner Arbeit sitzt. Mitten da will Gott dir begegnen. Wo vielleicht beim Herd am Kochen oder im Waschraum, wo du die Wäsche zusammenlegst. Oder in der Badewanne oder auf der Couch. Weißt du, Gott ist nicht abhängig von einem Ort, um dir zu begegnen. Das ist übrigens die Hauptbotschaft von Weihnachten. Da, wo eine Geburt stattfindet, in einem Stall, mitten in einer unruhigen Zeit, wo ich meine Pflichten machen muss. Aber manchmal ist es wie beim Handy, du und ich sind nicht überall empfänglich. Ich fahre manchmal durch Gegenden, wie letzte Woche durch den Odenwald, will jemanden anrufen per Freisprecheinrichtung und plötzlich ist der Empfang weg. Manchmal ist es bei uns so mit Gott. Der Heilige Geist hat zwar 24 Stunden, sendet er Botschaften aus, aber nicht immer sind wir erreichbar. Oder wir haben unser Telefon nicht auf laut gestellt, sondern nur auf ein leises Surren. So ist meistens Gott. Der kommt nicht mit einer lauten Stimme in allermeisten Fällen, sondern ganz, ganz leise. Und ich muss wirklich aufmerksam sein, um das mitzubekommen. Oder wir schauen auf die Nummer am Telefon und denken, oh nee, passt jetzt gerade nicht. Gott, kannst du nicht später nochmal anrufen? Das kann ich bei meiner Frau oder meinen Kindern machen, aber wie blöd ist das denn, wenn ich Gott dann abwimmel? Aber manchmal machen wir das aber so. Wir hören Gottes Stimme, aber haben vielleicht Probleme, ihn zu verstehen, was er sagen soll, oder wollen ihn gerade nicht ranlassen an uns. Und deswegen ist es so gut, gerade in dieser ersten Adventswoche, in dieser Adventszeit, neu Gott zu sagen, Herr, höre dein Knecht, sprich dein Knecht hört, oder deine Magd hört. Wie Samuel das gesagt hat. Sprich, Herr, denn dein Knecht hört. Im Alltag oder an einem sakralen Ort, egal. Und vielleicht will Gott genau so eine Zeit, wenn er zu dir spricht, zu etwas benutzen, nämlich dir einen besonderen Auftrag geben. Und das muss kein unglaublicher Auftrag, der Auftrag deines Lebens sein, kann auch vielleicht sehr unspektakulär sein, aber Zacharias bekommt hier einen besonderen Auftrag und Gott schenkt ihm eine übernatürliche Erscheinung. Und jedes Mal, wenn Gott zu uns redet, ist das etwas Übernatürliches. Dieser gütige, barmherzige, gnädige Gott redet mitten in seinen Höhepunkt, sein Highlight in seinem Leben, aber auch in seinen Schmerz hinein. Und mitten in der Vorbereitung seines Rauchopfers erscheint ihm der Engel Gabriel. Muss man sich mal vorstellen. Vermutlich ist er zusammengezuckt. Aber der Engel beruhigt ihn und kündigt ihm etwas an, was schier unglaublich ist. Er und seine Frau Elisabeth werden einen Sohn bekommen. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters, trotz aller verlorenen Hoffnung, heißt es hier, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Haben wir gehört, wie er das angekündigt? Du brauchst dich nicht zu fürchten. Eine ziemlich häufige Botschaft in den Adventsgeschichten. Fürchte dich nicht, sagt der Engel zu Josef, dem er gerade angekündigt hat, seine Verlobte, mit der er noch nicht mal Geschlechtsverkehr hatte, wird schwanger werden. Fürchte dich nicht, weil eigentlich man Angst haben musste, dass sie dann irgendwann vom Mob umgebracht wird. Fürchte dich nicht, sagt der Engel auch zu Maria, als sie ihre Version von derselben Nachricht hört. Hab keine Angst, Maria. Ich weiß, dass du gerade in Lebensgefahr bist, aber hab keine Angst. Die Hirten auf dem Feld hören das. Fürchtet euch nicht. Als sie da zusammenzucken in der Nähe von Bethlehem auf dem Feld. Und Zacharias hört das hier. Fürchte dich nicht, als Gott durch einen Engel zu ihm redet. Als wollte Gott in der gesamten Adventszeit immer wieder sagen, habt keine Angst, egal was um euch passiert. Egal was ich euch gerade zumute, habt keine Angst davor. Fürchte dich nicht, möchte ich dir heute Morgen im Namen dieses Gottes auch zusagen. Hab keine Angst. Wenn du mit Gott unterwegs bist, gibt es nichts und niemanden, der dir Angst machen darf. Er ist stärker. Nein, stattdessen darfst du dich freuen, genau wie Zacharias hier aufgefordert wird und angekündigt bekommt. Übrigens auch ein Motiv im Lukas-Evangelium, das immer wieder vorkommt. Freude. Gerade in den Weihnachts- und Adventsgeschichten von Lukas. Zacharias darf sich freuen. Gott will dich mit einem Sohn beschenken. Dich und deine Frau. Aber nicht nur das. Der Engel zitiert hier die prophetische Aussage des Propheten Malachi, der den Messias voraussagt. Da wird von einem Elia gesprochen, der ein Bote sein wird. In Anführungsstrichen ein Elia. Ein Bote, der den Messias ankündigen wird. Und Zacharias, das wird dein Sohn sein. Nicht nur du hast gerade heute den Sechser im Lotto, sondern dein Sohn hat den Sechser im Lotto. Dein zukünftiger Sohn. Er wird dieser Bote sein. Man wird erleben, dass viele Menschen sich durch ihn bekehren werden. Friede wird in Konflikte kommen. Zerbrochenes wird wieder heil werden. Wenn Gott anfängt zu wirken, kommt vieles wieder in Ordnung, was vorher kaputt war. Und diese Ankündigung hat Zacharias schon seit der Kindes immer wieder gehört und sie wahrscheinlich auch gepredigt. Und jetzt kriegt er sie in sein Leben gesagt. Und weil das so unglaublich scheint, macht er etwas, wozu auch wir immer neigen. Wir hinterfragen es. Wir relativieren es. Wir haben unsere Zweifel. Und du bist da wahrscheinlich genauso wie ich an der Stelle. Und Zacharias auch. Der wahrscheinlich fragte ja, du Gott, wie soll das denn zustande kommen? Herr, du weißt, ich bin alt und meine Frau ist auch betagt. Woran soll ich erkennen, dass ich nicht nur geträumt habe? Und woran sollen die Leute das erkennen? Welches Zeichen gibst du mir? Sehr wahrscheinlich gingen die ganzen Gedanken, oder auch hat er es gesagt, ging ihm durch den Kopf. Und Zacharias macht genau das, was auch wir meistens in solchen Situationen machen. Wir konzentrieren uns weniger auf Gottes Möglichkeiten, sondern auf unsere Unmöglichkeiten, unsere Grenzen, unsere Probleme, unsere Limits. Da können wir stundenlang drüber nachdenken, was alles nicht möglich ist. Aber Gott will uns genau unsere Möglichkeiten erweitern. Er will, dass wir über Mauern springen. Er will, dass unsere Grenzen weiter werden. Deswegen bricht er in unser Leben und manchmal in unseren Alltag ein und will uns einen neuen Auftrag vielleicht geben, der unsere Grenzen übersteigt. Woran wachsen wir denn, außer wenn wir einen Auftrag bekommen, der uns etwas überfordert, den wir nicht aus eigener Kraft kriegen, sondern wo wir beten müssen, dass Gott uns die Kraft gibt? Nur daran wachsen wir doch. Wenn wir zurückgucken in unser Leben mit als Christen, nur so sind wir doch einen Schritt weitergekommen. Gott uns zu etwas Neuem herausgefordert hat, was über unseren Möglichkeiten stand. Und so bekommt, weil Zacharias genauso ist wie wir auch Menschen, die mehr mit ihren Begrenzungen rechnen als mit Gottes Möglichkeiten, bekommt er ein Zeichen von Gott, an dem er noch 9 Monate Spaß haben wird, sage ich mal. Er wird in der Zeit nicht sprechen können. Er darf in diesen Monaten durchbuchstabieren, was es heißt, Gott zu vertrauen. Und Zacharias, diese ganze Geschichte hilft dir und mir zu fragen, kann es sein, dass ich auch manchmal nicht damit rechne, dass Gott mit den großen und kleinen Schwierigkeiten in meinem Leben, meinem ganz persönlichen privaten Leben fertig wird? Rechne ich damit, dass er die Sorgen, die ich mir um Dinge mache, alle im Blick hat und sich zu gegebener Zeit darum kümmert? Oder vertraue ich ihm nicht? Glaube und erwarte hier und jetzt, und das ist die Geschichte von Zacharias, glaube hier und erwarte jetzt in diesem Gottesdienst, aber vor allen Dingen in deinem Alltag zu Hause oder im Büro oder wo auch immer du tätig bist, dass der lebendige Gott dir begegnen kann. Geh doch so morgen auf die Arbeit oder wo du auch hingehst und sag, rede Herr, denn dein Knecht oder deine Magd hören. Ich will heute offen sein für dein Reden. Ich will nicht nur meinen Job erledigen, meine Herausforderungen irgendwie lösen, sondern ich will dich mit drin haben. Auf dich mein ganz Ohr sein, ganz offen sein. Oder glaube ich einfach, dass schon ich weiß, was, wie es funktioniert und wie Gott funktioniert und was nicht funktioniert. Darf er mich noch stören in meinem Alltag? Darf er hineinreden, mein Alltag? Vielleicht manchmal sogar über andere Menschen. Weißt du, Gott will einbrechen in deinem Leben, auch wenn es vielleicht gerade ganz, ganz finster ist. Auch wenn du vielleicht dir gerade ganz viel Sorgen machst und nicht weißt, wie geht es mit dieser Welt weiter? Wie geht es mit Corona weiter? Gerade jetzt im Advent, er will hineinkommen, auch in die Dunkelheiten deines Lebens. Die Dunkelheiten, die du vielleicht niemandem erzählt hast. Er will hineinkommen in deinen Alltag und will was Besonderes mit deinem Leben machen, auch jetzt. Und deswegen sage zu ihm, rede, dein Diener, deine Magd hört. Zacharias musste das hier lernen. Und ihr habt die Geschichte gar nicht gelesen, wie sie ausgeht. Er hat 9 Monate später seine Sprache wiedergefunden. Und was macht er als erstes? Er lobt und dankt diesem Gott, der in sein Leben eingegriffen hat, in seinen Alltag, in seine dunkle Zeit und ihm mit seinem Sohn einen unglaublichen Auftrag gegeben hat. Auf seine alten Tage. Ist das nicht eine Ermutigung? Gott handelt nicht nur mit den 20-Jährigen oder mit den 30-Jährigen, sondern mit den 70- und 80-Jährigen. Stell dir vor, deine beste Zeit kommt noch. Stell dir das mal vor. Trauen wir es ihm zu. Denn wir haben es mit Gott zu tun, der Unmögliches möglich machen kann. Und lass uns darüber im Advent nachdenken und fragen, Gott, wo willst du das bei mir machen? Lass uns mit dem nächsten Lied einfach eine Gelegenheit haben, jetzt auch darüber nachzudenken und ja, vielleicht mit Gott zu reden, dieses Lied zu einem Gebet zu nutzen. Amen.